Ich wollte ganz am Anfang nochmal euch einladen. Wir sind ja jetzt richtig in Übung. Und zwar mit dem Feiern. Es hat nämlich dieses Jahr noch jemand Geburtstag. Eine etwas ältere Dame wird genau 49 Jahre. Naja, manch einer, der jetzt über 80 ist, der sagt, na, das ist ja nicht alt, das ist ja Jugend. Ne? Ich finde, 49 Jahre ist trotzdem ein Grund zu feiern. Vor allem kann man sich schon mal drauf freuen auf die 50. Ne? Dann wird richtig gefeiert. Die alte Dame heißt... Meine Frau ist keine alte Dame, die wird auch so alt ungefähr, die ist nämlich auch so alt jetzt. Die heißt Tea Challenge und wir feiern nächsten Samstag ein ganz großes Fest. Und ich lasse mal hier so ein paar Flyerchen rumgehen, könnt ihr gerne mitnehmen, da steht alles drauf. Wir wollen dieses Mal nämlich eine Feier machen, wir hatten so das Empfinden, dass Gott sagt, so wie das Volk in der Wüste, wo Moses dann immer zum Pharao geht und sagt, lass mein Volk ziehen, wir wollen dem Herrn ein Fest feiern in der Wüste. Und das möchten wir, dem Herrn ein Fest feiern. Und ihr seid alle eingeladen. Und ganz viele Menschen von der Straße sind eingeladen. Die kommen ganz bestimmt, die Hecken und Zäune, die kommen, ne? Das weiß ich, ne? Die sind da. Ne? Es gibt viel Grill und Kuchen und Kaffee und Gemeinschaft. Und ich hoffe ganz, ganz viel von unserem allerliebsten Jesus. Wir werden Berichte hören von Leuten, die Jesus freigemacht hat. Nächste Woche, das ist nämlich diesmal gleich um die Ecke. Wer hier wohnt, kann sogar zu Fuß fast hin. Franz-Neumann-Platz. Wir wollen das Open Air machen, dass möglichst ganz viele kommen können, auch von den Nachbarn. Wir haben Leute aus der Politik eingeladen und uns alle. Ist genug da, kommt alle. Genau. Ich hatte heute früh so den Gedanken, der Birol, da hinten sitzt da. Ich glaube, vor 2 oder 3 Wochen hattest du gepredigt und ich habe das noch im Ohr. Da sagtest du am Anfang, ich habe heute eine einfache Botschaft, ein einfaches Wort. Und ich dachte so, ich setze mal fort mit den einfachen Worten heute. Wisst ihr, ich habe eins festgestellt in meinem Leben, Menschen stehen auf einfache Kost, Hausmannskost. Ganz einfach, du kannst das mal gucken. Nimm dir mal das Fahrrad oder fahr mit der U-Bahn, Tegel, Greenwich Promenade, ne? Das Haxenhaus und die Pizza, die sind immer brechend voll am Abend, ne? Menschen stehen auf einfache Kost, Hausmannskost. Und wenn du dann nach Friedrichshain-Kreuzberg fährst, so ein Michelin-Stern, so ein Gourmet-Restaurant, da kannst du dann irgendwie Auster schlürfen oder irgendwas machen, ne? Was weiß ich, Entenleber, Trüffelpastete genießen. Da ist dann oft die Besucherzahl sehr übersichtlich. Ne? Klammer auf, meistens wirst du da auch nicht wirklich satt. Ne? Da hast du dann zwar 5 Teller, die sie vor deine Nase hinstellen, da hast du dann so ein Kleckschen, da kannst du mal davon nippen, ne? Und hinterher musst du dann nochmal zu McDonald's gehen und dir ein paar Burger gönnen, damit du dann nicht hungrig und mit knurrendem Magen nach Hause gehst. Einfache Kost ist Kost, die brauchen wir. Und ich glaube, unsere Seele... Das ist manchmal schön, wenn wir so alle möglichen Geheimnisse und auch wissen, wie es im Lateinischen und im Griechischen und Hebräischen heißt. Das ist sicherlich auch sehr spannend. Aber wisst ihr, ich glaube, das, was satt macht, ist oft die einfache Botschaft, dass Jesus dich liebt, dass Jesus einen Plan für dein Leben hat, dass er Hoffnung für dich hat, dass er dir deine Sünden vergibt und dass am Ende aller Tage der Himmel auf dich wartet. Was gibt's Besseres? Gibt manche, die lieben auch die theologische Entenleber-Trüffelpastete. Die können dann Theologie studieren und sich dann da richtig reinwühlen. Heute gibt es einfache Kost. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Sommer im Urlaub war. Wer von euch war diesen Sommer im Urlaub? Ach, ich muss mal umstellen hier. Ich habe nämlich ein paar Folien, genau. Ah, kommt bestimmt gleich. Wir gucken mal, was passiert. Wer von euch, ihr wart im Urlaub? Genau, unter Druck geht's heute. Wisst ihr, es gibt so eine ganz komische Tradition unter uns Menschen, unter vielen Leuten, die, es gibt so die Urlaubsmitbringsel. Habt ihr auch was mitgebracht? Ah, Carola nickt. Was hast du mitgebracht? Ein Mitbringsel.
Mein Mann hat mir zu seinem Geburtstag ein Armband geschenkt.
Oh, das ist ja schön. Mal was nicht verstaubt, ne? Was man wenigstens so anhaben kann und so. Ein Mitbringsel aus Urlaub.
Ja, dänische Lollis haben wir. Da haben wir sogar welche dabei heute.
Lollis, wunderbar, die werden wenigstens alle. Ne? Das ist oh gut. Ne?
Ein Stein.
Ein Stein. Naja, das ist schon so grenzwertig, ne? Je nachdem. Ne? Also wisst ihr, ich habe eins festgestellt, ich stelle mich da voll drunter, oder ich bin das. Ne? Dass immer in der Urlaubszeit wir Menschen, das wird so, die komische Instinkte kommt da raus, wir werden zum Jäger und Sammler. Ne? Das siehst du, mancher Typ, der rennt dann immer so mit gebeugtem Rücken am Strand lang und läuft und läuft. Ne? Und dann haben die oft dann irgendwelche Steine oder Muscheln. Oder. Ne? Und die Ureingeborenen, ne, in diesen Ländern oder an der Ostsee, die wissen das auch ganz genau. Und entlang der Touristenströme, ne, da hast du dann ja, jede Menge Jahrmarkt. Ne? Und dann gibt es dann gestricktes, getägeltes, getöpfertes, geschnitztes, was weiß ich. Was dann der liebe, gute Tourist sich dann in die Taschen oder in die Rucksäcke stoppt und dann mit in die deutschen Lande wieder verbringt. Um es dann natürlich in seine Wohnzimmervitrine, die eh schon, Klammer auf, viel zu voll ist, ne, dann darin zu stopfen und es dann vor sich hin zu stauben zu lassen. Ne. Meistens ist das so. Also so Armbänder geht ja noch und Lollis passt, ne, die sind dann wenigstens alle, muss man dann keinen Staub wischen. Ich konnte auch nicht widerstehen, ich habe nämlich auch was mitgebracht. Aus Italien, ne, hier ist es drin, keine Muschel diesmal, auch wenn das so ein Sandkästchen-Körbchen ist hier oder Eimerchen. Ich habe Eisen mitgebracht. Ne. Mal was Richtiges. Eisen aus Italien. Ich kann das mal rumgehen lassen. Vielleicht könnt ihr, das müsst ihr mal in der Hand gehabt haben, Leute. Das ist echtes Eisen aus Italien. Habe ich gefunden und ich konnte nicht widerstehen. Hier noch ein bisschen Eisen aus Italien. Hier, das müsst ihr euch mal angucken. Aber bitte nicht klauen. Ne? Das, in der Kirche wird ja nicht geklaut. Genau. Also, ganz wichtig. Nee, habe ich gerade verzollt, Sister. Ich bin da einfach, habe ich durchgeschmuggelt. Ne? Also, was könnte das sein? Mein Mitbringsel aus Italien. Eine Glocke. So unterschiedliche Form. Nee, Glocke war es nicht. Was könnte das sein? Ein altes Eisen ist es. Ich sage mal, gehört zum alten Eisen. Ne? Hat jemand eine Idee? Ich hätte noch mehr mitnehmen können, aber unsere Vitrinen sind halt auch schon voll. Straßenbelag. Straßenbelag? Nee. Ganz falsch. Hey, ich bin platt. Wurfgeschosse aus dem Krieg, jetzt kann ich mein Eisen wieder einsammeln. Ihr könnt es weiter rumgehen lassen, guckt euch das mal an. Genau, hier ist jemand, hast du Geschichte studiert oder irgendwas, keine Ahnung. Ah, das ist Eisen, das ist uralt, das ist über 100 Jahre alt. Das haben ja manche mitgekriegt, der Erste Weltkrieg, da haben wir über 100 Jahre. Und das fand ich sehr eine spannende Geschichte. Ich war an den Alpen und wenn wir Ersten Weltkrieg hören, dann denken wir eher so Deutschland, Frankreich und so weiter und so fort. Aber in den Alpen auf 2500 bis 3500 Metern tobte 3 Jahre lang ein eigentlich sehr furchtbarer, grausamer Krieg. Italien gegen Österreich, Österreich-Ungarn. Und die haben sich da gegenseitig beschossen ohne Ende. Und wenn man mal solche Klamotten in der Hand hat, und sieht, das flog durch die Luft, dann hat man einen anderen Eindruck vom Krieg. Ne? Dann weiß man, das Ding eitert schlecht aus meinem Oberschenkel raus. Ne? Da weiß man auch, warum Menschen dann oft mit abgetrennten Gliedmaßen ankamen, weil das ist eine heftige Ladung. Das flog durch die Luft im Ersten Weltkrieg zwischen Österreich und Italien. Ich will da gar nicht so auf den Krieg gehen. Ich bin eigentlich noch so alter Kriegsdienstverweigerer, ne? So aus der DDR, ne? Will da gar nicht hier den Krieg verherrlichen, bewahre. Aber wisst ihr, das passt so gar nicht dahin. Ne? Da oben ist Schnee, das ist total kalt, passt heute auch gar nicht so in unsere Kirche hier rein mit Schwitzen und, ne? Das ist total kalt, du stapfst durch den Schnee und dann findest du solche Klamotten, ne? Und das Interessante, die Italiener sind halt ein bisschen anders. Ne? Die sind nicht alle so penibel, dass sie hinterher alles wegräumen. Da liegt alles noch. Ne? Du hast manchmal den Eindruck, als wäre gestern der Krieg vorbei gewesen. Da kommst du in Gebiete, da war unten am Berg, da haben sie so ihren Müll entsorgt. Da lag tausende von Blechbüchsen, ne? Fischbüchsen, das konntest du noch irgendwie erkennen, die dann da einfach hinter den Berg geschmissen haben. Ne? Wenn man das so sieht, dann merkt man, meine Güte, das ist krass, das passt nicht in diese friedliche Welt. Da ist alles so friedlich, da ist alles so schön. Blauer Himmel, weiße Berge, Wanderer, schöne Hütten, wo man Käffchen trinken kann. Und dann der Gedanke, vor 100 Jahren ging es ja ab. Da ist keiner lang gewandert, ne? Da gab es da nicht weiße Berge, da gab es blutige Berge. Und wisst ihr, ich dachte irgendwie, wo ich da so lang gewandert bin, das Zeug eingesammelt habe, ich habe ja nur ein bisschen mitgebracht, ne? Ich hätte das ganze Auto voll laden können von Kriegsschrott von dort, ne? Dann dachte ich so an mich, an mein Leben und an diesen Krieg, der in meinem Leben tobt. Und wisst ihr, wenn wir uns hier so angucken, das sieht auch alles ganz friedlich aus. Aber in uns und um uns herum tobt genauso der Krieg. Da geht es genauso ab. Da ist genauso heftiger Angriff. Und das empfinden wir manchmal nicht so. Und manchmal ist es vielleicht auch ruhiger. Und dann gibt es vielleicht auch manchmal Pausenzeiten. Aber manchmal stehen wir dann heftig unter Beschuss. Und wisst ihr, das ist so mein Thema. Da wurde ich so inspiriert, da mal drüber nachzudenken. Drüber nachzudenken, wie wir unter Beschuss stehen, aber auch, was wir dagegen tun können. Viele Menschen haben Mühe damit. Und ich wollte das mal am Anfang sagen, ich möchte eigentlich nicht den Krieg heute hier verherrlichen oder den Kampf, der um uns tobt. Wir wollen auch nicht den Feind groß machen, den Teufel. Aber wisst ihr, manchmal ist es wichtig, dass wir uns das vergewissern und das nicht die Augen zuhalten und sagen, es ist alles immer gut, sondern dass wir wissen, wir stehen in einem Kampf. Und dieser Kampf kann manchmal sehr heftig sein. Und das, was manchmal passiert um uns herum, das ist nicht alles Zufall. Ja, das war halt, warst du halt zum falschen Ort, am falschen Platz und zur falschen Zeit irgendwie da, ne? Wisst ihr, interessanterweise, wo ich mich vor vielen Jahren als Jugendlicher bekehrt habe, hat man mir das nicht gesagt. Ich hatte am Anfang immer so den Gedanken, Christsein, das ist so wie Urlaub in Malle, ne? Mallorca am Strand, ne? Schön den Liegestuhl, ein Drink hin, ne? Schön die Sonne vor sich hin dösen. Das hatte ich immer so Christsein. Ne? Wandern auf sonnigen Höhen. Gibt es auch manchmal solche Tage. Aber ich habe irgendwann festgestellt, Christsein, das hat viel mit Kampf zu tun. Das hat viel mit Auseinandersetzung zu tun. Das hat viel mit sehr reellen Angriffen zu tun. Ich möchte euch da mal einen Satz aus der Bibel mitgeben. Da heißt es, der Dieb kommt, um zu schlachten, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Wisst ihr, ich glaube, besser kann man das gar nicht ausdrücken. Der Dieb kommt, zu schlachten, zu stehlen, zu verderben. Da stehst du drinne. Sich das mal zu vergewissern, ich stehe auf der Abschussliste. Da will einer schlachten. Da will einer mich verderben. Und das ist seriell. Das ist das Ziel des Feindes. Das ist das Ziel aller Angriffe. Das ist das Ziel, dich platt zu machen. Und wisst ihr, manchmal habe ich den Eindruck, dieser Kampf, der tobt uns bis zur Nachspielzeit, bis zum Ende. Da ist nicht unbedingt, dass man sagt, naja, wenn du jetzt 30 Jahre mit dem Herrn unterwegs bist, dann ist da Feierabend, dann hast du Ruhe. Ich habe manchmal den Eindruck, das Gegenteil ist der Fall. Wisst ihr, ich mache das mal so praktisch. Ich mag Fußball. Also nicht, dass ich irgendeinen Fußballverein liebe. Ach, das ist mir eigentlich egal, ne? Wer da gewinnt. Ne? Ob das Not oder Elend gewinnt oder wie die Mannschaften heißen, ist mir auch vollkommen egal. Aber ich finde das immer spannend, was da abgeht, weil das ist wirklich Spannung. Und wenn du das mal so verfolgst, so ein Fußballspiel, da gibt es manchmal sehr, sehr dramatische Situationen. Ne? Männer, alte Männer flippen da aus, ne? Die kriegen da richtig, die kriegt der halbe Herzkasper, ne? Die sonst da, die du nie kannst da irgendwie aus der Reserve locken. Was passiert oft? Und da habe ich manchmal gedacht, das ist so krass. Manche Spiele, die werden erst in den letzten Sekunden, in den letzten 10 Sekunden entschieden. Da kann einer immer führen, eine Mannschaft, die kann immer gut voranspielen, alles läuft. Und dann denken die so ab der 85. Minute, ach, das Ding schaukeln wir nach Hause. Der Drops ist gelutscht. Ne? Wir gehen als Sieger vom Platz. Denkste, eine Unaufmerksamkeit und dann schreiten sie dann beim Abpfiff mit hängendem Kopf vom Rasen. Das finde ich sehr spannend. Wisst ihr, ich sage das mal zu den Älteren unter uns hier. Manchmal denke ich, das Leben ist auch so ähnlich wie ein Fußballspiel. Ne? Der sagt, die Bibel, Gott sagt, das Leben wird 70, wenn es hochkommt 80. Ne? Das ist deine Spielzeit. Wenn du über 80 bist, 83, dann kannst du sagen, bin in der Nachspielzeit. Ne? Das sind jetzt die nächsten letzten paar Minuten, da hat der Schiedsrichter halt noch mal einen drauf gegeben. Ne? Warum, weiß ich nicht. Vielleicht hast du zu viel gebummelt, da muss man noch ein bisschen Nachspielzeit machen. Oder da sagt der Schiedsrichter, ich glaube, da geht noch was. Ne? Ich glaube, du kannst noch mal das entscheidende Tor schießen. Warum auch immer. Nachspielzeit ist angetreten. Und dann denke ich, auch in der Nachspielzeit heißt es oft zu passen. Es geht nicht immer nur darum, beim Fußball Tore zu schießen. Viel wichtiger ist, dass man hinten, die Fußballer sagen, die Bude sauber hält. Ne? Dass man einfach keine Gegentore zulässt. Wir sind ja oft immer so missionarisch unterwegs. Wir müssen mal hier kleine Aktionen nach außen machen und ein paar Tore schießen und machen und tun. Das ist eine Wahrheit. Es ist aber auch wichtig, dass man hinten die Deckung hält. Dass man nicht ein paar reinkriegt. Ne? Das bringt nichts, wenn du 5-8 verlierst. Hast zwar 5 Tore geschossen, aber 8 reingekriegt. Ja, gehst trotzdem als Verlierer vom Platz. Ne? Und ich merke, ich war mal in Mecklenburg noch war, bin ich mit einem älteren Prediger am Sonntagnachmittag auf die Lande gefahren. Und da betreute der so eine Zweiggemeinde. Da waren so 10 Leutchens, die jüngste Dame ging streng auf die 70 zu. Ne? Und ich habe den manchmal gefragt, was tust du dir denn da an? Die alten Leute, da ist doch keine Mission mehr und da passiert doch nichts mehr. Und dann sagte der, ja Martin, ich glaube, wenn wir den Letzten hier beerdigt haben, dann machen wir das Ding hier auch zu. Aber sagt er, wisst ihr, das sind Leute, die kenne ich viele Jahre. Die leben 40, 50 Jahre mit dem Herrn. Wir müssen doch alles tun, dass der Letzte auch noch in den Himmel ankommt. Das ist eine interessante Sache. Ne? Sich unterzuhaken und sagen, komm, wir wollen alles geben, dass wir alle als Gewinner vom Platz gehen. Dass wir oben alle gewonnen haben. Oder oben alle ankommen. Wisst ihr, es gibt so verschiedene, die Sachen, die ihr hattet, das waren die großen Granaten. Ich habe wohl was anderes gefunden. Eine Bleikugel. So ein Zeug haben die auch verschossen. Das war oft wie so ein Mörser. Ne? Das habe ich mir mal im Internet angeguckt. Da hatten die dann irgendwelche Kanonen. Da flogen dann zig solche Bleikugeln raus. Wisst ihr, diese kleinen Kugeln waren genauso wirksam. Die haben genauso Menschen zur Strecke gebracht. Und wisst ihr, ich glaube, das ist ähnlich im Kampf mit dem Teufel. Da gibt es diese großen Klamotten. Neulich erzählte mir ein Mann, der viele Jahre drogenabhängig war oder ist. Und er sagte, wir sind eigentlich nicht die typische abhängige Familie. Ich komme aus einer absolut gutbürgerlichen Familie. Mein Vater hatte eine gute Stellung, wir hatten Geld ohne Ende. Und dann sagte er, mit 9 Jahren ist meine Mutter gestorben. Und das hat mein Vater nicht verkraftet. Und dann hat er nur noch gesoffen und gesoffen und gesoffen. Und sagt er, und dann ist unsere ganze Familie auseinandergeflogen. Das sind so diese großen Granaten. Der Teufel kommt, um zu schlachten, zu stehlen und zu verderben. Aber wisst ihr, es gibt auch diese kleinen Bleikugeln, die genauso tödlich sind. Das sind die fiesen Sachen, die man gar nicht so mitkriegt. Ne? Wo man sich gar nicht so wappnen dagegen kann. Das sind manchmal gezielte Worte, wo dir jemand irgendwas sagt und du gar nicht weißt, die können auch sehr, sehr verletzen. Worte, ich habe manchmal in Gesprächen, das schockt mich manchmal, da erzählen Menschen Worte, die sie vor 40, 50 Jahren gehört haben. Und da merkt man, die Kugel, die steckt immer noch irgendwo drin in der Seele. Und manchmal stelle ich sogar fest im Gespräch dann, dass der das gesagt hat, die Eltern, der Vater, der ist schon lange tot. Und trotzdem wirkt die Kugel nach. Und wisst ihr, ich habe gemerkt, es gibt die großen Geschosse, die irgendwas niedermachen, aber es gibt auch die ganz kleinen Sachen. Ein gezieltes Wort vom Feind eingesetzt, kann auch Leben zerstören, kann dich niedermachen, kann ganze Gemeinden auseinanderbringen, ganze Gemeinden spalten. Das geschieht fast immer nur durch Worte. Also wir prügeln uns ja nicht im Ältestenkreis oder was, ich weiß nicht. Aber das sind oft Worte, die da gebraucht werden, vom Teufel gebraucht werden. Und der andere ist vielleicht mal schlecht drauf, ne? Zieht sich das rein und das verletzt und hat eine tödliche Wirkung. Und wisst ihr, ob kleine Kugel oder große Granate, Fakt ist eins, wir stehen in diesem Kampf. Und ich möchte heute nochmal zwei Lügen des Teufels offenbaren. Zwei Lügen, die wir alle kennen. Wie gesagt, Hausmannskost heute. Ne? Hast vielleicht schon alles mal gehört oder drüber nachgedacht. Und trotzdem merke ich, das sind das die Lügen des Teufels. Wisst ihr, das war damals auch, ich habe viel gelesen über den Alpenkrieg, weil mich das beschäftigt hat. Und interessanterweise haben die oft in der Nacht oder bei Nebel haben die angegriffen. Die hatten immer Bergführer, die sie absolut auskannten und beide Seiten. Ne? Da war keiner besser als der andere. Ist ja eh im Krieg meistens so. Ne? Und die wussten ganz genau, wo die Wege waren. Die wussten ganz genau, wo man lang musste. Und möglichst so, wenn der Feind ihn nicht sah. Und so ein Nebel ist für mich auch so Lügen, die der Teufel immer verbreitet. Eine Lüge, das ist die Lüge von der Evolution zum Heiligen. Evolution, ne? Das hat uns ja sehr geprägt, der Gedanke unserer Gesellschaft, die Entwicklung vom Niederen zum Höheren. Ne? Also, erst war ich so ein ganz böser Kerle, ne? Vorgestern, ne? Schlimmer Sünder. Danach, also das war vorgestern, gestern war ich nur noch ein Sünder, tat nur noch kleine Sünden. Heute bin ich braver Christ. Was ist Sünde? Und irgendwann bin ich den Engeln gleich, vollkommen frei hier auf der Erde. Dann entwickelte ich mich zum Heiligen. Ne? Man muss nur genug Zeit lassen, so wie bei der Evolution, ne? Nach 30, 40, 50 Jahren immer schön brav hier sitzen und so weiter und so fort. Dann hast du so diesen verklärten Heiligenschein, der heilige Martin oder wie auch immer. Ne? Gibt doch einen heiligen Thomas oder so, ne? Keine Frage. Ne? Genau. Oft haben wir das so gedacht. Wir entwickeln uns weiter. Sünde, das ist dann irgendwann, ja klar, die kleinen Sachen nochmal so, ne? Irgendein Gedanke, wo man irgendwie übel über jemanden denkt, aber so die richtigen Klamotten, das haben wir unter die Füße. Nach 30 Jahren Heiligungsbewegung und so weiter, das fechtet uns nicht mehr an. Ne? Und dann irgendwann werden wir aus diesem Glauben oft geschreckt, wenn wir irgendwo in der christlichen Klatschpresse mal wieder so eine Geschichte lesen, dass Pastor, ach, nennen wir ihn einfach Pastor Wunderbar, dann fremdgegangen ist, mit der Sekretärin durchgebrannt. Ne? Und wir denken dann immer, wie kann das denn sein? So ein geheiligter Prediger, der 40 Jahre mit dem Herrn ist, wie kann der denn sowas machen? Ich glaube, das ist eine Lüge. Es gibt keine Evolution zum Heiligen. Was hilft bei Lüge? Man muss die Wahrheit dagegen stellen. Die Wahrheit ist sehr klar, für uns vielleicht eher deprimierend. Was heißt deprimierend? Eher demütigend. Ne? Die Wahrheit ist, denn ich weiß, dass in mir, dass es in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden. Aber das Vollbringen des Guten nicht. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist die Wahrheit. Wisst ihr, das sagt ja nicht irgendwie der kleine Martin. Ne? Das sagt der Paulus, wo man einfach sagt, Mensch, der heilige Paulus. Der kommt zu dem Schluss, am Ende seiner Tage, also wo er das geschrieben hat, da war er schon auf alle Fälle ein ganzes Weilchen mit dem Herrn unterwegs. Ne? Da war er in der Heiligungsbewegung schon eine ganze Weile vorangeschritten. Da sagt er, ich weiß, in mir, da ist nichts Gutes. Ne? Nicht ein bisschen, nichts, nichts. Da ist nichts Gutes in mir. Da kann ich mich noch so anstrengen. Da kann ich mich noch so mühen. In mir ist nichts Gutes. Und das ist eine gute Wahrheit. Das ist eine Wahrheit, die man wissen soll. Und wisst ihr, ich glaube, auch nach 30 Jahren mit dem Herrn, sind wir immer noch dazu Lage, die größten Dummheiten zu machen, den größten Bock zu schießen. Da bist du nicht davon gefeit. Da denkst du manchmal, meine Güte, was ist mit dem jetzt denn los? Das geht nur darum, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Der Teufel hat auch nach 30, 40 Jahren immer noch alle Möglichkeiten. Man muss nicht denken, dass du intelligenter bist als er. Der hat 5000 Jahre Psychologieerfahrung. Ne? Der weiß, wie er dich zur Strecke bringen kann. Und wisst ihr, wenn nichts passiert ist und wenn du relativ unbeschadet oben reinkommst in den Himmel, dann doch nur darum, weil da einer war, der Jesus Christus heißt, der dich bewahrt hat, der dich einfach vielleicht manchmal auch die Augen zugehalten hat, dass du manche Sachen gar nicht gesehen hast, der vielleicht einfach mit dir, kannst du mal, ich brauche dich heute mal, mit dir so Arm in Arm gegangen und sagt, Thomas, komm, wir gucken jetzt mal dahin. Ne? Guck mal dahin, ne? Und während du so dahin guckst, hast du gar nicht gesehen, was da der Teufel für dich da angerichtet hat. Danke, danke. Wisst ihr, ich glaube, dass wenn wir oben mal ankommen, dann werden wir vielleicht noch viel mehr sehen, was der Teufel alles für Fallen in unserem Leben gestellt hatte. Und wenn du da nicht reintappst, da weil du einen wunderbaren Führer hattest, der dich einfach vielleicht auch manchmal Huckepack getragen hat oder mit dir über irgendwelche Abgründe gesprungen ist, du wärst da garantiert drin getrampelt. Und wisst ihr, das nie zu vergessen, das ist eine der Sachen, die dich schützen kann, die dich schützen kann, die dich schützen kann vor den, ja, vom Angriff. Und wenn man denkt, ach ja, Mai, 30 Jahre mit dem Herrn, diese Sünde kann mich nur wahrhaft nicht mehr anfechten. Wer so denkt oder redet, ich sag, da klingeln die Glocken in der Hölle sehr, sehr hell. Ne? Das ist eine goldene Einladungskarte für den Teufel. Ne? Das ist die eine Lüge. Die nächste Lüge finde ich eher dramatisch. Es gibt da noch viele. Ich habe nur mal zwei herausgepickt, die ich sehr wichtig finde. Es ist die Lüge, dass man sagt, ich schaffe das alleine. Oder ich muss das alleine schaffen. Einerseits, dass man sagt, die anderen, die können mir eh nicht helfen. Oder dass man denkt, das ist mir so peinlich, die haben doch diese Probleme gar nicht. Die wissen gar nicht, wie es mir geht. Wenn ich das hier sage, dann brauche ich da vorne zur Türe nicht mehr reinzukommen. Da bin ich unten durch. Das ist auch wieder so eine Idee des Teufels, die er dir in den Kopf reinpflanzt und sagt, bloß dicht halten, nichts sagen. Ne? Bloß nicht ans Licht bringen. Da musst du alleine durch. Du hast dir die Suppe selber eingebrockt, also löffel die bitte schön auch jetzt selber aus. So ein Gedanke. Aber wisst ihr, das ist eine Lüge. Das ist die absolute Lüge. Die Wahrheit ist, du musst nicht alleine. Das ist so eine Stelle, die ich immer so auch wieder so druckmäßig fand. Ne? Das ist absoluter Quatsch, das ist gar kein Druck. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Bekennt also eure Sünden einander, auf dass ihr geheilt werdet. Tolle Verheißung. Und dann denkt man so, boah, jetzt muss ich mal zur Beichte. Ne? Und dann sitzt da einer so mit gestrengem Blick. Mein Sohn, du hast schwer gesündigt und dann fühlst du dich noch schlechter und so weiter und so fort. Aber das ist eine Einladung. Du musst nicht mehr alleine bleiben mit deinem Problem. Da ist jemand, der will dir helfen. Das sind ganz viele Geschwister. Die sind übrigens keine Außerirdischen. Die sind auch Menschen, die wissen, wie eigentlich das Leben geht und wie man versuchbar ist. Und vielleicht hast du da jemanden, der sagt, kenne ich, habe ich auch viele Jahre mitgekämpft. Ist ganz normal, dass man da auch mal reinstolpert. Und wisst ihr, das ist eine Einladung, dir zu sagen, du bist nicht alleine. Geh zu jemandem, such dir jemanden. Ich will jetzt mal ein Experiment machen. Ich mag das immer so, wenn man so ein bisschen das macht. Du musst mal mitkommen. Ja, komm mal mit hier. Okay, ich habe dich jetzt auserwählt hier. Wir haben nicht drüber geredet. Okay, du kriegst jetzt mal hier einen Strick in die Hand. Also sollst du jetzt nicht den Strick nehmen? Nee, musst du stehen bleiben. Oh, jetzt ist, ich weiß, es ist heiß und so, aber so. Der hält garantiert, da kannst du dich dran hängen, passiert nichts. So ein Strick, wunderbar. Okay, also, das ist der Strick. Von mir brauchst du gar keine Angst haben, weil ich mache jetzt gar nichts. Ich habe nämlich jemanden, der ist, ich sag mal, das ist der Stärkste aus der Gemeinde. Ne? Der ist direkter Nachfahre von Simson. Ne? Der geht nämlich zu Kiesertraining und so weiter und so fort. Den kenne ich, der hat Schultern wie so ein Wal. Genau. Deswegen, und jetzt versucht der, das ist heute mal, auch wenn er so hell angezogen ist, das ist heute mal der Feind. Ne? Und der versucht dich jetzt mal über den Tisch zu ziehen. Bitte nicht den Strick loslassen. Genau. Der versucht dich jetzt mal einfach über den Strick zu ziehen. Du sollst einfach nur stehen bleiben, du sollst nicht ziehen. Er versucht das nur. Du bist ein ganz friedlicher Bürger. Ne? Also, du versuchst ihn einfach mal auf deine Seite zu ziehen. Ne? Du machst ja gar nichts, weil du bist ein friedlicher Bürger. Du willst ja gar keinen Wettkampf gegen ihn machen. Ne? Ja, jetzt ist er ja. Ne? Vielleicht kämpfst du auch mal ein bisschen. Ne? Okay, das war jetzt sehr lieb. Ne? Im Leben, im eigentlichen Leben, ihr müsst doch stehen bleiben, wir machen noch eine zweite Runde. Im eigentlichen Leben geht das nicht so lieb und brav ab. Ne? Glaubt mir, da ist ein heftiges Ziehen und Ackern gegenseitig, weil man zieht dann ja auch mal gegen, weil man ja will ja eigentlich gar nicht auf die andere Seite. Aber wisst ihr, wir machen mal wieder Ausgangsstellung und jetzt brauche ich mal ein paar Freiwillige, die unserem lieben Bruder hier mal helfen, dass der den nicht kriegt. Ja, komm mal Aaron, oder kommt mal ein paar vor, die sich das trauen, gegen unseren, den stärksten Mann der Gemeinde hier standzuhalten. Ja, genau. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob er es jetzt noch schafft. Ihr müsst ihn vielleicht auch ein bisschen festhalten. Ne? Es geht ja vor allem, dass er nicht rübergezogen wird über den Tisch hier. Ne? Ja, hey, Applaus, das war eine richtige Vorstellung, Leute. Danke. Super. Prima. Ach ja, Thomas, hätte ich nicht gedacht, dass wir dich auch mal geschlagen kriegen hier, du. Aber wisst ihr, eine ganz tiefe Erkenntnis. Alleine bin ich so schnell über den Tisch zu ziehen. Da brauchst du nur die richtige Situation und die richtige Sache, auf die ich stehe und schon bin ich weg. Aber wenn ich Menschen habe, Geschwister habe, das ist eigentlich Familie, ne? Wo man sagt, komm, wir halten zusammen, der kriegt dich da drüben nicht. Dann zieht man eher den anderen über den Tisch, ne? Und wisst ihr, ich denke, das ist eigentlich ein Bild für Gemeinde. Das ist ein Bild für Gemeinde. Wir haken uns gegenseitig unter und der Feind wird uns nicht kriegen. Wir stehen. Und wisst ihr, für mich ist Gemeinde mehr, als dass man Sonntag sitzt und einem Menschen da vorne zuhört und ein paar Lieder singt. Sondern das ist eigentlich Gemeinde, Familie, wo man sagt, wir haken uns unter. Und es geht doch nicht darum, dass wir dann beim Kaffee hinterher drüber sich freut, dass, was weiß ich, die Fußball-Lieblingsmannschaft wieder gewonnen hat oder verloren hat, sondern es geht doch darum, dass man dann sagt, Mensch, wie können wir uns helfen, wie können wir uns die Seiten stärken, dass wir möglichst alle mal beim Herrn sind. Stell dir mal vor, das Drama, wir sitzen vielleicht im Himmel, habe ich mal so gedacht, ne? Da gibt es vielleicht auch so eine kleine BK-Runde, ne? Jeden Sonntag um 10 treffen wir uns im Himmel zur BK-Runde, so wir alle, die alte Truppe hier. Ne? Und dann gehen wir mal unsere alte Liste durch und sagen, Mensch, wo ist der denn, der fehlt hier. Der eine, der lebt vielleicht noch unten, der ist noch nicht oben, okay, da kann man sagen, na, der hat ja noch ein paar Jahre, hoffentlich kommt er dann. Aber was wäre, wenn Paare es nicht geschafft haben? Ich finde das dramatisch. Sicher werden wir im Himmel anders empfinden. Aber das Ziel ist, dass jeder gerettet wird. Wir sollten alle oben ankommen. Nicht einer soll verloren gehen. Ich könnte mich nicht damit zufrieden geben, dass man sagt, naja, 75% haben es ja geschafft aus der BK. Das reicht doch. Ne? Ist doch gut, das haben wir das Zoll erfüllt. Es müssen 100% kommen. Und wisst ihr, ich glaube, dafür ist Gemeinde da. Gemeinde ist dafür da, dass wir uns gegenseitig unterhaken und sagen, Mensch, der kriegt dich nicht. Wir halten dich fest, wir stärken dich. Wir gehen zusammen durch das, was du jetzt vielleicht durchmachst. Und das ist mein Traum von Gemeinde. Wisst ihr, ich komme zum Letzten. Ich habe ein schönes Foto. Da seht, ich war wirklich da. Ha! Die Italiener oder auch die Österreicher waren nämlich gar nicht so viel mit dem Feind beschäftigt. Die haben gar nicht so viel geschossen. Die meiste Zeit, die verbraucht haben, war, dass sie sich Stellung gebaut haben. Und das war total spannend für mich. Auf kein Baum mehr, ne? Oben auf schwindelerregenden Höhen haben die halben Berge durchhöhlt. Riesenhöhlen gebaut. Das Ding war so groß, da hätte ich zweimal reingepasst von der Länge. Ne? Und da war ein riesen Tunnelsystem. Manchmal hattest du Berge, da konntest du 30 Meter reinsteigen. Ich hatte so eine Stirnlampe, total spannend. Ich sage, Leute, wir machen mal alle Betriebsausflug hier aus der BK und können wir dann da vielleicht eine Predigt halten, ne? über Taktik des Feindes oder was ist ich, Teil 2. Jedenfalls sehr spannend. Die haben sich riesen Gänge da reingegraben in diesen Fels. Und ich habe mir das dann so vorgestellt, ich bin da reingegangen, ne, und stand dann da in so einer Höhle und habe mir das da vorgestellt, wie das da sich drinne, es war total dunkel, ne, wie das sich so anfühlt, wenn draußen die Granaten einschlagen und du machst dann da drinne gemütlich dein Mittagsschläfchen. Ne. Der sicherste Ort, wisst ihr, der sicherste Ort in diesem Krieg waren diese Höhlen. Da kam nichts rein. Da kam nichts rein. Das war dicht. Da hattest du teilweise 10 bis 12 Meter dicke Wände gehabt, ne? Also was man da so vom Felsen halt hatte. Und ich dachte so, Mensch. Ah, geht wieder. Ich habe noch einen, guck mal. Da hatten die hinter dem Berg ihre Stellung gegraben. Also wie ihr seht, das war wirklich original, ne? Da konntest du fast noch einziehen, ne? Das stand alles so und die feindliche Seite war auf der anderen Seite des Berges. Ne? Da waren, was weiß ich, 30 Meter Fels dazwischen. Und ich dachte so, was für ein tolles Bild. Es gibt einen sicheren Ort. Und wisst ihr, das eine ist, dass man sich mit den Taktiken des Feindes beschäftigt. Dass man nicht einfach dumm in irgendeine Falle latscht. Aber das andere Wichtige ist, dass ich viel, viel Zeit und Energie dafür verwende, einen sicheren Ort zu haben, wo ich mich verbergen kann vor dem Angriff, wo mir einfach nichts passiert. Und geht schon. Und wisst ihr, wenn man das sich so anguckt, dann merkt man, die haben nicht viel Wert gelegt auf tolle Häuser, auf tolles Bauen. Das Wichtige war, möglichst viel Fels zwischen mir und dem Feind zu haben. Möglichst eine sichere Deckung zu haben. Die hatten ja auch nicht das Ziel, da irgendwelche Swimmingpools aufzubauen, ne? Oder irgendwelche Wellnessanlagen zu haben. Die waren im Krieg. Und wisst ihr, manchmal denke ich, ein gutes Bild für unsere Gemeinde. Das geht ja nicht hier darum, ein Wellness-Tempel hier hinzustellen, alles schick, mit goldenen Wasserhähnen und wunderbar alles. Das ist nicht das Ziel von Gemeinde. Das Ziel von Gemeinde ist, dass uns möglichst der Feind nicht kriegt, dass wir hier sicher sind, dass wir geborgen sind. Und wenn man sich das mal anguckt, wartet mal. Wisst ihr, ich glaube, es gibt einen Ort auf dieser Welt, wo du vor allen Angriffen des Teufels absolut sicher bist. Und das ist nah bei Jesus. Nah bei Jesus. Da kann dir nichts mehr passieren. Das ist nicht nur eine Theorie, das ist so. Und ich möchte euch dazu nochmal einen kleinen Bibelvers vorlesen, der oft in einem ganz anderen Zusammenhang gebraucht wird. Da geht es eigentlich um die Männer und Frauen und so was. Ne? Das wird dann oft so Männer-Frauen-Richtung gemacht, aber da steht viel mehr drin. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, zu reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Geht's wieder, Max? Ah, wunderbar. Dann nehme ich lieber das. Super. Da ist dieser Christus, der Bräutigam, und der hat eine Braut. Und er tut diese Braut, ja, was macht er eigentlich mit dieser Braut? Ne? Das steht so verklausuliert. Ne? Der hat sie geliebt, der hat sich für sie hingegeben und der will sie heiligen und reinigen durch das Wasserbad im Wort. Meine Güte, was für ein Ausdruck. Und ich dachte, wisst ihr Leute, letzte kleine Experiment, wir müssen das jetzt mal praktisch üben. Ich brauche hier eine Braut, vielleicht ist das ja mal vorteilhafter eine Frau. Gibt es jemand Freiwilliges? Die Braut. Ach Dori, komm mal, du guckst gerade so in meine Richtung. Vielleicht musst du das mal machen. Du hast ja auch hier einen Bräutigam hier sitzen. Vielleicht kann der ja sogar gleich mal anfangen. Da ist diese Braut und der Bräutigam hat einen ganz großen Wunsch. Er möchte sie möglichst ohne Flecken und Runzeln. Ne? Also Runzeln ist was ganz Schreckliches. Das ist so schwarzen, ach, ne, muss er jetzt nicht erklären. Ne? So dicke Dinger hier, so mit Haaren dran und was weiß ich. Ne? Das will gar keiner haben. Genau, der will sie tadellos vor sich hinstellen. Ne? Wie macht er das? Durch das Wasserbad im Wort. Das wollen wir jetzt mal vom Bräutigam sehen. Zeig uns das mal, wie man das macht.
Dori, du bist die Schönste der ganzen Welt.
Das geht wirklich vielleicht so runter wie Öl, ne? Wie so ein Wasserbad. Oh, so angenommen, wie duschen bei der Hitze. Ne? Super. Mag jemand noch? Kann auch eine Frau, kann ja sich auch als Bräutigam hier machen. Mag jemand noch den Bräutigam spielen? Ist das okay nochmal, Dori, für dich? Genau. Nee?
Wenn du denkst, das ist, du kannst das alles nicht, ich weiß doch, dass du das so wunderbar kannst und was du irgendwie Schlechtes fandest in deinem Leben, das ist alles vorbei, weil ich sorge für dich.
Danke. Ist erlöst, genau. Wir könnten das jetzt noch lange so weitermachen. Wie lieblich. Wisst ihr? Große Frage. Was muss eigentlich die Braut machen? Was hat die Braut gemacht? Richtig, die hat einfach nur hier gesessen. Die hat nichts gemacht. Das ist das Interessante an dieser Geschichte. Den Rest macht alles der Bräutigam. Das ist interessant. Was muss die Braut machen? Manche sagen, Mensch Christian, das ist ja so anstrengend, der Kampf, der tobt so dolle und das ist so heftig und da geht es immer nur um Erfüllen und Machen und Tun und die ganzen Regeln und alles. Aber ich habe gerade gesehen, die Braut hat nichts gemacht. Die hat nur zugehört und das hat sie verändert. Und wisst ihr, ich glaube, so will das Jesus machen mit dir. Du brauchst da eigentlich nur ganz nah bei ihm sein. Ganz nah in der Höhle sein, möglichst ganz weit weg vom Feind und ganz nah bei ihm. Wenn die Braut natürlich da hinten steht, weit weg vom Bräutigam, dann hört sie das nicht, was er sagt. Ne? Da ist die warme Dusche, die wird sie nicht erreichen, da kann er sich noch so anstrengen. Aber es ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Du musst nur da sein, wo der Bräutigam ist. Die beste Taktik, wie du den Feind und seine ganzen Schlichen oder die ganzen Angriffe, wie du die eher abwehren kannst. Du musst nur einfach ganz nah beim Bräutigam sein. Was heißt es? Dann wirst du heilig, dann wirst du gereinigt, dann wirst du verherrlicht dargestellt, wirst du unheimlich schön sein. Du musst dich gar nicht so doll anstrengen, nur ganz nah bei ihm sein. Und wisst ihr, da dachte ich so, das ist es. Ich habe neulich mal einen Satz gelesen, der ist mir sehr nahe gegangen. Und zwar sagte das der ehemalige Leiter von den Fackelträgern, Hans-Peter Reuer, der sagte, Christsein ist nicht schwer, Christsein ist auch nicht einfach. Christsein ist einfach unmöglich. Christsein ist nicht schwer, Christsein ist auch nicht einfach. Christsein ist einfach unmöglich. Und wisst ihr, da habe ich dreimal gelesen den Satz. Aber ich habe dann festgestellt, ja, da ist so viel Wahrheit drin. Du kannst nicht Christ sein. So wie du, was ist ich, Mitglied in einer Partei wirst. Ne? Dann liest du dir die Statuten vor, weißt du, okay, ich muss da immer mal Beitrag zahlen und so weiter und so fort und die Regeln, alles klar. So kannst du nicht Christ sein. Du wirst es auch nie schaffen, die Regeln alle einzuhalten, Die Latte ist wie beim Hochsprung. Ich war nie der große Hochspringer im Sport. Ne? Ich wusste schon vorher, wenn ich losspringe, ich werde die Latte reißen. Ne? Und das war auch immer so. Ich bin angerannt und bumm und alle lachten. Und das war jedes Mal die gleiche Zeremonie bei Sport. Ne? Hochsprung war nicht so meins. Du kannst dich noch so anstrengen. Du wirst die Latte immer reißen. Du wirst die Regeln nie erfüllen können. Und es wird auch immer sein, der Feind wird dich immer auf seiner Abschussliste haben. Aber du kannst eins machen. Du kannst sagen, ich bemühe mich nicht mehr Christ zu sein, sondern Christ, einen Namen kriegt man ja, indem man ganz eng mit jemandem verbunden ist, indem man sagt, Mensch, wir sind verheiratet, wir sind ein Paar, wir sind zusammen. So kriegt man einen Namen von jemand anders mit. Ne? Und dann sagt, ich will ganz nah beim Bräutigam sein. Ich lasse das mit dem ganzen Mühen und dem ganzen Anstrengen. Meine einzige Bemühung ist, das fand ich so toll von dir, Dori, du hast einfach nur hier so gesessen und hast es über dich ergehen lassen. Ne? Und das ist es eigentlich. Mehr brauchst du als Braut gar nicht machen. Das sind wir. Du musst nur gucken, dass du möglichst immer ganz nah drinne bleibst. Muss man gar nicht den Kopf zur Höhle rausstecken, ne? Weil da fliegen wieder die Granaten dir um die Ohren. Möglichst ganz nah bei Jesus bleiben. Und wisst ihr, der offizielle Gottesdienst, die offizielle Predigt ist ja jetzt hier zu Ende. Aber ich lasse mal den Stuhl hier stehen. Kann man sich auch draufsetzen. Und da kann man dann auch hinterher hierher gehen und sagen, ja Jesus, ich will das heute mal wieder hören. Und dann wird jemand zu dir kommen, wird für dich beten und wird dir vielleicht solche Sätze sagen. Das Wasserbad im Wort, vielleicht kriegst du heute mal die warme Dusche von Jesus. Einladung. Heute mal einfach da zu sitzen. Vielleicht, manchmal macht man das, wenn man Hochzeitstag hat, dass man sich tief in die Augen guckt und sich verspricht und sagt, ja, du bist der Allerbeste. Für die nächsten 100 Jahre verspreche ich dir wieder, forever. Ich liebe dich für immer. Kann man heute machen zu Jesus. Kann man hingehen und sagen, Jesus, ich mache das heute hier wieder fest. Wir halten zusammen. Kannst du sagen, vergib mir, vergib mir, vergib mir, wo ich zu weit aus der Höhle mich rausgewagt hat. Wo ich mal gucken wollte, was da draußen rum war, was da draußen gerade gerumst hat vor meiner Türe. Ich will wieder ganz eng bei dir sein. Und eine dritte Gruppe, die möchte ich auch einladen, hinterher hier vorzukommen. Das sind die, die vielleicht jetzt gerade empfinden, ich stehe heftig unter Beschuss. Ich weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich krieg's gar nicht mehr auf die Reihe. Da ist der Kugelhagel, das geht gerade so heftig in meinem Leben los. Und da wollte ich dir sagen, du bist eben nicht alleine. Hier sind viele Menschen. Und vielleicht triffst du gerade mal einen, bei dem der Kugelhagel gerade nicht so dicht ist. Und wenn du merkst, dem anderen geht es genauso wie dir, dann treten wir beide zusammen vors Kreuz. Du bist nicht alleine. Hier sind Menschen, die dir helfen können, die mit dir beten wollen, die dich unterhaken und sagen, komm, wir gehen den Weg zusammen. Danke.